Prostpunk.
Der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 64. Von Apokalypse bis Zensur, Zensur. Die besten Deutschpunk- und Postpunk-Songs.
Prostpunk zu einer Folge vollgepackt mit erstklassigen Punk- und Postpunk-Songs aus deutschen Landen. Wir präsentieren die unserer Meinung nach 25 besten deutschsprachigen Songs aus den Jahren 1979 bis 1983. Und bei der Auswahl, da waren wir uns weitgehend einig, wie Marc euch gleich bestätigen kann. Ich bin Lars Schmidt und halte jetzt mal kurz die Klappe, damit Marc endlich auch zu Wort kommt.
Ja, ich bin Marc Thomé und ja, wir hatten das diesmal, so wie wir das häufiger bei unseren Listen machen, so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, dass jeder einfach erstmal seine Songs eben aufgeschrieben hat. Und dann haben wir verglichen und wir hatten wirklich so am Anfang schon wirklich jede Menge Matches gehabt. Es gibt dann noch so ein paar Songs, die fand nur Lars gut, ein paar, die fand nur ich gut. Ja. Das sind dann so unsere Joker, weil der andere dann sagte so, nö, gehört nicht in meine Top 20 rein, dafür haben wir jetzt Top 25. Sind aber, glaube ich, alles wirklich geile Songs aus dieser Zeit, die bewusst auch eben so gut wie nichts mit Neue Deutsche Welle zu tun haben. Da gibt's natürlich auch noch mal ein paar ganz geile Sachen, die man hätte reinnehmen können.
Überschneidungen auch, bei einigen Songs vielleicht.
Aber wir haben jetzt mal alles, was so doch zu sehr nach Neue Deutsche Welle klingt, haben wir eigentlich rausgelassen. Also wir haben schon geguckt, dass wir so in diesem Post-Punk-Kontext.
Die frühen sind ja ein paar frühe Punk-Sachen dabei, genau. Also ja. 20 Songs, die wir beide, wo wir uns beide drauf geeinigt haben. Marc hat noch mal 3 Songs dazu, wo er sagt, die sind mir halt sehr, sehr wichtig. Ich habe noch mal 2 da.
Oder Bands, wenn man mal
oder aussehen. Bands, genau. Ja. Und deswegen, die sind wir dann am Ende in der Summe auf die 25 gekommen. Es gibt kein Ranking, für uns sind alle Songs gleichwertig. In welcher Reihenfolge wir über die Titel reden werden, haben wir uns überlegt. Wir machen mal lose oder ich haben lose gemacht und wir ziehen einfach und dann der Song, der gezogen wird, über den reden wir dann.
Richtig. Vielleicht noch eine Sache dazu. Viele Sachen von denen, die wir heute anmerken, haben wir schon mal irgendwo erwähnt. Also wir hatten ja schon eine Folge gemacht über Berlin, über Hamburg, über Düsseldorf und ich würde sagen, 90% der Bands, die wir heute erwähnen, kommen genau aus diesen 3 Städten und wir verweisen dann nochmal drauf, dass es dann in diesen einzelnen Folgen auch nochmal mehr zu diesen Bands dann einfach auch von uns zu hören gibt.
Genauso wenig können wir 25 Songs hier kurz anspielen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Deswegen werden wir uns auch da auf die Songs konzentrieren, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben oder vielleicht noch nicht so ausführlich, wie gesagt, über einige Songs. Das werdet ihr nachher merken, haben wir auch schon in den von Marc angesprochenen Folgen geredet. So, Bierchen.
Ja, gut.
Heute von mir mitgebracht aus dem hohen Norden. Ein Ratsherrenpilz aus Hamburg, aus dem Schanzenviertel, wie das Etikett verrät.
Richtig so.
Na dann, Prost, Punk.
Oh, das riecht schon gut, ne? Das riecht schon so richtig schön nach dem herben Pilz, geil.
So, dann wollen wir an zu losen.
Ja, na klar.
Willst du anfangen? Zuerst in den Beutel greifen?
Okay, ich mach mal auf.
Ich will immer mit dem Sabbeln anfangen, hier darfst du mit dem Ziehen anfangen.
So, muss ich mal auf.
Die sind so ein bisschen geklebt, weißt du, sind so Klebezettel von der falschen Seite. Ich hoffe, du kriegst sie auf.
Aber natürlich doch. Wir fangen an mit Nichts und Tango 2000.
Das ist schon mal interessant, schon mal hatten wir nämlich noch nicht.
Schon mal geil.
Ja, willst du gleich? Du hast mir vorhin erzählt, du hast ja jetzt auch die beiden Platten von denen kürzlich gekauft.
Ja, es ist eine Band, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also die waren ja damals in der NDW-Zeit ziemlich groß. Mhm. Also die sind ja auch überall bei Hinz und Kunz aufgetreten, hatten eine mega, Öffentlichkeitspräsenz gehabt.
Auch ganz gut verkauft.
Gut verkauft, die ersten beiden Alben, Made in Eile und dann eben Tango 2000. Oder Made in Eile, ich weiß nicht, Made in Eile. Ja, we're talking English here. War zu einer Zeit, wo ich praktisch noch nicht mit der NDW so in Berührung kam. Darum sind die mir damals nicht bewusst gewesen. Mhm. Also ist ja ganz interessant, dass das der Brink und der Klaus von dem KFC sind. Ne? Also eigentlich von der Band, die so die, wie soll ich sagen, die derbsten Punks von allen waren. Mhm. Und die sind da jetzt irgendwo tatsächlich in so eine, ja, Synthi-Wave-Richtung dann abgedriftet. Der erste große Hit war Radio. Das, finde ich, klingt schon so ein bisschen nach Powerpop und nach NDW. Und dann halt kam das zweite Album, Tango 2000, mit dem Titeltrack.
Ja.
Und den finde ich halt echt
ist Hammer.
Hammerhart. Also du merkst so, die haben viel Cure gehört. Oder ich weiß nicht, oder die haben die gleichen Einflüsse gehabt, weil ich finde, es klingt schon sehr nach 1980er Cure-Style.
Ich habe überhaupt die Band über den Song kennengelernt. Der war da auf irgendeiner Compilation wahrscheinlich mal drauf oder so und fand das auch total geil, weil ich diese Assoziation mit Cure damals gar nicht hatte. Aber diese kalte, emotionslose Attitüde, die dieser Song hat, sowohl was den Gesang betrifft von der Sängerin, damals, auch dieser Text, dann auch diese Musik, die so reduziert ist, aber trotzdem tanzbar ist. Also du hast ja dieses relativ einfache, markante Gitarrenriff und dann den Bass drauf. Das ist ja kein Bombast oder irgendwie sowas dahinter. Trotzdem hat der so eine geile Rhythmik, dass er auch auf der Tanzfläche funktioniert. Und wie gesagt, dann mit diesem unterkühlten Text und auch der unterkühlten Art der Darbietung, natürlich auch so ein typisches früh 80er Jahre Ding, kaltes Neonlicht und dann diese Band auf der Bühne und alle tanzen dazu und sind nur mit sich selbst beschäftigt. Das ist irgendwie so, das verbinde ich so mit diesem Song, wenn ich den höre.
Also sehe ich genau so und das Intro, aber es klingt wirklich nach A Forest.
Ja, ja, du hast recht.
Also so diese, kommen so die Synthi-Fläche und auch so die Bassline und sowas. Also Spitzending, ja. Ich ärgere mich, dass ich das vorher nicht gekannt habe. Ja, toller Song, den wir leider auch bei unseren Deutsch-Folgen bislang so gar nicht irgendwo besprochen haben. Düsseldorfer Band auch.
Genau. Schon zweite Generation ja im Prinzip dann schon, ja, kannst du ja sagen. Da es ja die Ex-KFC-Jungs sind. Ja. Und wir haben uns ja bisher eigentlich immer eher um die erste Generation gekümmert.
Gut. Aber haben wir die auch?
Haben wir die auch.
Und tolles, ich greife mal an die los.
Toller Song, ja.
Also, was ich nur sagen wollte, wer sich das kaufen möchte, gibt's auch jetzt in richtig schönen neuen Editionen die beiden Platten von Ihnen, Made in Eile und Tango 2000.
So, guck an. Da kommen wir doch schon nach Hamburg.
Ah, super.
Da, wo unser Bier herkommt. Zu Abwärts.
Ja.
Maschinenland.
Linke Seite, Supermarkt. Rechte Seite, Abfahrspielplatz.
Abwärts übrigens eine der Bands. Wir haben, ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, zwei oder drei Bands haben wir dabei. Die haben zwei Songs mit in der Liste. Eine davon ist Abwärts, das sei schon verraten. Aber
haben sie sich auch verdient.
Haben sie sich auch verdient. Und das ist, wie gesagt, der Song Maschinenland. Von ihrem Debütalbum Amor Koma von 1980. Der Text linke Seite Supermarkt, rechte Seite Abenteuerspielplatz, in der Mitte Autobahn. Der Frank Z. hat gesagt, genauso sah es eben damals, wo wir gewohnt haben in Hamburg, auch aus. Und das mit diesem minimalistischen Sound. Er hat auch gesagt, der Song besteht aus einem einzigen, sich ständig wiederholenden Gitarrenakkord. Mehr ist da nicht. Und dann hast du ja so ein bisschen Synthesizer oder Elektronik-Gequietsche auch.
Ein bisschen Lärm auch.
Bisschen Lärm im Hintergrund, genau. Damit eben auch so diese kalte Attitüde, so diese Trostlosigkeit westdeutscher Großstädte in der Zeit. Für mich dadurch, dass ja Computerstart nicht auf dem Album drauf ist, für mich der stärkste, mit Abstand stärkste Track.
Ja, von damit geht's Platte. Auch gleich los, das Ding.
Damit geht's auch gleich
und,
los.
Und der setzt da schon auch irgendwo Zeichen. Und wie ich eben auch schon gesagt hatte, ich finde das total toll, dass hier eben so es klingt alles sehr wirklich nach Maschinenland auch, ne? So diese Industrial Sounds, auch so diese Gitarre, die ja irgendwie null melodisch ist, sondern die da einfach nur so reinhackt. Und es hat ja auch kein richtiges, es hat auch keine richtige Songstruktur bei Maschinenland. Das ist eine Beschreibung, bam, bam, bam.
Maschinenland, wann bist du denn wohl abgebrannt?
Großartiger Song.
Ja.
Okay, der nächste. Was haben wir denn Schönes? Mittagspause, Innenstadtfront.
Ja, wir bleiben quasi in einer westdeutschen Innenstadt.
Wir sind bei dem Vorgänger zu den Fehlfarben, 78 in Düsseldorf gegründet, unter anderem von Peter Hein und Markus Oehlen. Mhm. Und die haben halt eine Platte, glaube ich.
Eine Platte gemacht, die heißt auch Mittagspause. Und dann kam ja nochmal dieses Live-Album Punk macht fetten Arsch oder irgendwie
richtig.
So.
Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe jetzt nämlich mir das angeguckt. Also ich glaube, Innenstadtfront ist sogar nur auf Punk macht dicken Arsch.
Nee, es ist auch, also es gibt inzwischen, ich weiß es nicht, bei diesen, was ja damals so veröffentlicht wurde, das waren ja immer nur irgendwelche auch so Indie-Label zu selbst gemacht, wie eine geringe Auflage. Es ist jetzt vor einigen Jahren, also als Mittagspause, ein gleichnamiges Album, Mittagspause erschien quasi als neue Release. Und da ist Innenstadtfront halt drauf. Ich kannte bis dato auch nur diese Live-Platte Punk macht dicken Arsch.
Also wir wissen es auch nicht so ganz genau, wie das mit dieser Veröffentlichungshistorie ist. Du hast gerade schon gesagt, das war damals halt schwierig, weil das eben alles schwerst independent damals mal. Man hat es halt irgendwo veröffentlicht, manchmal auch im Eigenvertrieb, wie auch immer. Jedenfalls wurde das live halt häufig gespielt. Man bekommt es mittlerweile eben auch in einer Album- oder in der Studio-Version. Mhm. Und das ist halt eben klassisch Mittagspause. Also das ist so Düsseldorfer Proto-Punk, würde ich mal sagen. Sie waren ja nur mal neben Mail eine der ersten. Und ja, ganz wichtiger Song.
Nach, wie heißt die? Nach Charlie's Girls, wenn wir die noch nicht sehen. Die allererste, die Fehlfarben-Vorläuferband. Ja. Aber auch schon mit Peter Hein.
Genau, und dann kam mal Winterspause und dann hatten sie Fehlfarben als Nebenprojekt gegründet und dann ist Mittagspause irgendwie aufgelöst worden und man hat mit Fehlfarben weitergemacht, aber das könnt ihr euch alles anhören auf unserer
Liste. Genau. Folge. Und es gibt ja auch viele andere Bands aus der damaligen Zeit, von denen, auf die wir auch noch kommen, so wie welche wie Mail oder Siff. Da gibt es auch viele Überschneidungen, sowohl was das Personal der Bands anbelangt, auch was die Songs anbelangt, weil dann Mittagspause teilweise, glaube ich, später Songs auch von anderen Bands übernommen haben. Und Harry Rack von Siff hat zum Beispiel hier in dem Booklet der CD Verschwende deine Jugend, die zu diesem Buch, was wir auch schon häufig erwähnt haben, erschienen ist, über Innenstadtfront von Mittagspause gesagt, wenn es je etwas gab, was in der ganzen Szene als Parole funktionierte, dann war es der Begriff Innenstadtfront. Das war so ein Gefühl einer neuen Bewegung, einfach so eine kämpferische Attitüde. Die Vorstellung von, wir bilden jetzt eine Front gegen diese ganzen Spießer und Langweiler.
Ja, damit bin ich total chico. Das Division muss man da gar nichts mehr dazu fügen und wir machen den nächsten Song. Wichtig halt. Also auf jeden
Fall
einer der frühen Punk-Songs aus Deutschland. Einer der wichtigsten.
So, hier ist der Zettel. Ha, ich habe einen Mark-Joker gezogen.
Ah, okay, dann gib rüber. Was haben wir denn da? Ach so, Pyrolator, ja. Also der Pyrolator, wir hatten es ja gerade schon davon, dass das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so inzuchtsmäßiger passiert da. Auch Hamburg wie in Düsseldorf auch. Mhm. Die Bands, die sind halt, oder die einzelnen Musiker sind in unterschiedlichen Bands. Es wird, du bist mit mehreren unterwegs oder steigst da aus, steigst da wieder ein, steigst da aus, gründest eine neue. Und der Pyrolator, das ist eben Kurt Dahlke und der war unter anderem in der Anfangsformation von Deutsch-Amerikanische Freundschaft, gehört mittlerweile
zu den
Fehlfarben, war natürlich bei der Plan dabei, ist Mitbegründer von Atatak, also man merkt, es ist ein Elektronik-Frickler vor dem Herrn, hat 79 die Platte Inland rausgebracht. Das klingt so ein bisschen nach früher Sheffield Sound, so Cabaret Voltaire mäßig. Und dann kommt er halt mit seiner zweiten Platte Ausland an den Start. Und da kann er tatsächlich auch schon so ein bisschen eben in so eine Synthie-Pop-Richtung irgendwie abdriften. Das ist auch teilweise ja durchaus so leicht Proto-Techno-mäßigen Anleihen. Und der Song, das klingt jetzt total bescheuert, aber der heißt halt Ein Weihnachtsmann kommt in die Disco. Klingt total bescheuert, ist aber echt so ein richtig schöner, ja, wie eben schon gesagt, Proto-Techno-Synthie-Pop-Vorläufer, ordentlicher Beat irgendwie, klingt überhaupt gar nicht so nach 81. Ich finde das Ding wirklich total genial. Ich finde auch dieser Ausland irgendwie toll. Danach driftet er so ein bisschen ab in so Ambient-Sounds auf seinen nächsten Alben. Aber das Ding ist schon, sagen wir mal, für Synthie-Experimente in Deutschland der frühen 80er schon herausragend. Der Pyrolator.
Ja, ich kenne es zu wenig, um es beurteilen zu können. Das, was ich gehört habe, war mir irgendwie zu frickelig.
Ja, ist frickelig.
Die Lostrommel gehört dir.
Ach so, ja, stimmt, ja. Ah ja, Palais Schaumburg.
Eine weitere Spezi-Band von Marc.
Wir bauen eine Stadt.
Heißt eine Stadt oder heißt ein, wir bauen eine Stadt oder wir bauen eine neue Stadt?
Was heißt eine, wir bauen eine Stadt? Wir bauen eine Stadt.
Nee, eine wir bauen Stadt. Eine neue Stadt.
Okay, na gut, dann habe ich das irgendwie immer, habe ich immer weggehört.
Ja.
Aber die haben wir auch schon bei unserer Hamburg-Folge etwas genauer besprochen, ist die Band um Holger Hiller, der aber nach dem ersten Album wieder ausgestiegen ist, um Thomas Fehlmann und Timo Blunk, der zu den Zimmermännern dann später gehört hat, spielt den mega geilen, funky Bass auf diesem Album. Also ich mag diese Musik total gerne. Es ist mega sperriger, funkiger Post-Punk mit teilweise genauso sperrigen Texten, aber irgendwie grooved das ganze Album.
Sehr perkussiv auch teilweise, ja. Ne?
Aber auch
Blasinstrumente.
Diese Basslines, genau, die haben Blasinstrumente dabei. Das ist schon ziemlich genial, weil es eben auch tanzbar ist, aber eben nicht zu eingängig. Und man muss sich ein bisschen reinhören und großartiges Lied. Also die ganze Platte ist großartig.
Ich habe schon mal das nächste Los ergriffen. Wir kommen wieder nach Düsseldorf. Zu Östro 430 und dem sexuellen Notstand.
Die haben ja schon so oft abgefeiert, aber wir können sie ja gar nicht oft genug abfeiern.
Wollte ich gerade sagen, wir können es ja dann auch jetzt kurz halten an der Stelle, aber der Song gehört für uns einfach da rein in diese Liste. Wie Marc schon sagte, oft genug abgefeiert und erwähnt, Punkband mit expliziten oder größtenteils expliziten Texten, von denen dieser hier unserer Meinung nach ja der in den absoluten Höhepunkt, welch ein Karlauer in diesem Zusammenhang darstellen, die aber eben auch, und das war der Band ja immer wichtig, dieses klassische Rollenbild der Frau, was damals ja noch herrschte und ja auch heute teilweise bestimmt auch irgendwo noch herrscht in irgendwelchen Köpfen, über den Haufen werfen wollten, indem sie eben auch in ihren Texten darauf hingewiesen haben, dass Frauen eben auch machen können, was sie wollen, in Hinblick auf Sex, in Hinblick auf Männer und nicht immer nur das andere Geschlecht die Hosen anhat. Stammt von der EP Durch Dick und Dünn 81 und es gab ja jetzt vor 2 Jahren oder so, glaube ich, nochmal, wurde nochmal der ganze Backkatalog von Östro 430 auf einer wunderbaren Doppel-LP Keine Krise kann mich schocken, heißt es, veröffentlicht auf jeden Fall.
Tolles Album, ja, kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen. Da ist alles drauf. Wenn wir die Hand, ja, brauchen wir sonst nichts.
Brauchen wir sonst nichts, genau. Ich wollte gerade sagen, sexueller Notstand, was dir bleibt, ist deine Hand, heißt es ja. Marc hat seine Hand gerade wieder in die Lostüte.
Richtig. Gesteckt. Und wir kommen zu einer Band, die teilweise ja doch dann mit der NDW in Verbindung kam, aber ohne, dass sie was dafür konnten, nämlich Grauzone. Und wir haben uns bewusst gegen den Eisbär entschieden. Der Eisbär ist ein cooler Song. Also jetzt mal ganz ohne Scheiß, aber er ist halt eben einfach auch ziemlich tot
geworden. Ja, durch den NDW-Kontext. Und wir hatten übrigens, wer mehr darüber wissen will, kürzlich erst in unserer Folge Postpunk bei den Nachbarn über die Grauzone gesprochen, als es eben auch um Postpunk-Bands aus der Schweiz unter anderem ging. Jetzt haben wir aber, hast du noch nicht gesagt, um welchen Titel es jetzt
geht? Ja, wir haben
den,
also das ist einer von dem ersten Album, von dem ersten und einzigen Album, was ja auch Grauzone heißt. Und er heißt Wütendes Glas. Und der, finde ich, steht aber auch wesentlich mehr für den Stil dieser Band als der Eisbär es tut.
Das Glas, blutendes Gesicht, schnelles Labern, künstliches Licht.
Das ist wirklich, ja, das ist schon Darkwave. Also, aber auch richtig gut produziert. Er ist wieder eiskalt, so finde ich, so von dem, so, der Eisbär ist auch eiskalt. Aber nee, du weißt, was ich meine. Also, so würde man sagen, so Bleakwave oder sowas würde man da heute dazu sagen. Und dann kommt eben dieses Grauzone-Album. Das ist echt toll. Also, es ist jetzt eine 40-Jahre-Edition erschienen und die ist auch echt toll. Kann man auch nur wirklich jedem wärmstens empfehlen. Und es ist total schade, dass sich diese Band dann schon wieder 82 aufgelöst hat.
Der Text von Wütendes Glas, das heißt ja, der mir auch sehr gut gefällt. Viele dieser Songs, die ich hier auch mit reingenommen habe, obwohl ich mit Marc ja dann meistens ja auch d'accord war, haben mich eben auch aufgrund der Texte dazu bewegt. Und hier heißt es ja eben zerspringendes Glas, blutendes Gesicht, schnelles Leben, künstliches Licht. Und der Text ist inspiriert von den Jugendrevolten in der Schweiz 1980 und 81, die es dort gab und die zum großen Teil eben auch von der gerade entstehenden Punk-Szene mitgetragen wurden. Hintergrund war, der Staat hat pompöse Opernhäuser, ich glaube unter anderem in Zürich, finanziert, im Gegenzug aber Finanzen für Jugendzentren gestrichen. Das war so der Hintergrund für diesen Song, für diesen Text. Der wurde 1981 erstmals für das Album Grauzone, was Marc schon erzählt hat, aufgenommen. Die bekanntere Version ist allerdings die zweite Aufnahme dieses Songs, die noch in den Beinamen Maxi-Version trägt, die auf der Compilation The Sunrise Tapes veröffentlicht wurde, 82. Das war nochmal so kein offizielles Album, sondern nochmal so eine Zusammenstellung von verschiedenen Grauzone-Songs. Da war die Band schon getrennt. Sie bestand ja aus den Brüdern Stefan und Martin Eicher und den zwei anderen Jungs und die waren ja ausgestiegen und wie gesagt, die Brüder haben dann diese Sunrise-Tapes veröffentlicht und haben dafür Wütendes Glas nochmal aufgenommen und haben der ursprünglichen Version Drum Machine und Rhythmuscomputer hinzugefügt, was den Song eben auch noch deutlich rhythmischer und tanzbarer macht.
Also das ist jetzt Maxi ist so ein bisschen übertrieben, das ist auch nur so 4 Minuten, ist das auch einfach nur ist ein Remix im Prinzip.
Genau, man hätte es auch, sie haben es so genannt.
Aufgebohrte Version.
Ist auch nicht lang, nee, ist auch nur, genau.
Aber toller Song, also und da merkt man halt auch mal, was die für ein Potenzial haben. Es tut einem immer so leid, wenn die Leute halt nur Eisbär kennen, aber das ganze Album ist wirklich ziemlich großartig und man sollte das eigentlich auch zu Hause haben, also das ist schon so ein Must-Have.
Ich muss ziehen, ne?
Genau, ja.
Na, dann greife ich doch mal wieder hinein. Jetzt habe ich meinen eigenen Joker gezogen. Meinen beiden, nämlich Hans Aplast und Es brennt. Über Hans Aplast haben wir gesprochen in unserer
Frauenfolge
über die Punk-Power-Frauen, Punkband aus Hannover, auch eine der ganz frühen in Deutschland, 1979 schon bei einem Independent-Label erschienen, das Debütalbum, was auch Hans Ablast heißt, veröffentlicht. Damals überraschenderweise ein totaler Erfolg geworden. Ich glaube, die haben 20.000 Stück oder so von dem von der Platte verkauft. Für mich, von vielen anderen guten Hans Ablast Songs, man hätte ja auch irgendwie sowas wie Rock'n'Roll Freitag oder Lederhosentyp oder sowas reinnehmen können. Ich habe mich deswegen für den entschieden, weil das meine erste Begegnung mit der Band war.
Hast du schon mal erzählt?
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Also noch zu Ostzeiten ist auf irgendeinem dieser Tapes, die wir dann immer mal so über dunkle Kanäle gekriegt haben aus dem Westen, da war dann dieser Song drauf. Und der hat mich und meine Kumpels, als wir den gehört haben, damals nachhaltig begeistert, weil der zum einen ja für so einen Punk-Song völlig untypisch anfängt. Es ist ja fast eine Rezitation von der Sängerin Annette Benjamin am Anfang, bis vor so ein bisschen Hintergrund geklimpert, bis der dann nachher mal richtig einsteigt und dann dieser Text, was tun, wenn es brennt, die ganze Stadt, alle Kirchen, alle Küchen, alle Aktenschränke, Ruhe bewahren, im Brandfall werden sie alarmiert. So, und dann erzählt sie ja quasi von jemandem, der da was eingekauft hat für ein Dinner bei Kerzenschein, Romantik, ne, und sitzt dann an einem Ecktischchen, guckst dir tief in die Augen, Romantik, Kerzenschein und die Negre und hinterher ein Fick. Ich meine, deswegen haben wir den Song natürlich auch gefeiert seinerzeit als Teenager. Und dann dreht er ja so langsam, alles geht kaputt, alles geht in Schutt und ich lach. Und dann endet er ja mit der Zeile Tanz auf dem Vulkan, so nennen wir das. So, dieses ausführliche Textzitat musste jetzt mal sein, weil ich finde halt, dass kaum ein anderer Song so dieses Bild des Spießertums damit so verdeutlicht und wie auch diese heile Welt dann durch dieses Feuer dann zusammenbricht, während die Punks halt einfach sagen, scheiß drauf, Tanz auf dem Vulkan, so nennen wir das, ne? Ich sag mal so lachend in den Untergang tanzen. Das finde ich total klasse. Wie gesagt, zusätzlich zu diesem eher untypischen Songaufbau für einen Punk-Song.
Ja, ich finde Hans Ablast auch gut, aber sie kamen jetzt, haben es bei mir nicht in meine 20 Lieblingsbands.
Dafür musst du dich doch nicht entschuldigen oder rechtfertigen.
Bisschen schlechtes Gewissen
jetzt. Oh nein.
Ah, wir kommen zum ersten, nämlich zu Zurück zum Beton.
Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton.
Zug aus Solingen, die aber dann ihre Karriere ja auch in Düsseldorf begonnen
haben. Da sind wir wieder bei Harry Rack.
Sind wieder bei Harry Rack und der Schwebel, der Thomas war dabei, der dann später zur Mittagspause gegangen ist. Also man merkt so diese Düsseldorfer Szene um den Ratinger Hof, wie wir schon gesagt haben.
Die hat funktioniert.
Das
war ein funktionierendes Netzwerk,
ja, würde man heute sagen, so oder? Die sind aber musikalisch auch wirklich sehr gut. Zurück zum Beton ist aber einfach nur ein Punkkracher. Also das ist vielleicht einer der, wir hatten es ja jetzt schon neben Innenstadtfront so noch zwei, drei anderen, schon einer der wirklich richtig wichtigen Songs.
Das ist auch so ein Slogan eben, den kannst du mal so rausballern, ne? Zurück zum Beton. Und
also Anti-Hippie auch so. Ne?
Ja, so das ist ja auch, darf ich zitieren? Ja, pass auf, ich zitiere wieder aus dem Booklet der Verschwende deine Jugend-CD. Thomas Schwebel hat's diesmal gesagt, nicht der Harry. Zurück zum Beton war die Antwort auf das Zurück zur Natur der Grünbewegung, die ja zur gleichen Zeit entstand. Diese Landkommunen und wallenden Tücher waren für uns das Letzte. Da war uns schon bewusst, dass wir etwas dagegen setzen müssen. Es gab mal ein Interview mit dem Clash. Da sagte einer von denen, wenn ich eine Kuh sehe, könnte ich kotzen. Das war wie Peng. Leckt mich am Arsch, ihr blöden Fixer mit eurer Natur. Wir bleiben hier in unseren Städten.
Ja. Ja gut, da muss man dazu auch gar nicht sagen, wir haben die auch schon so ein bisschen abgefeiert in unserer Düsseldorf-Folge.
Mit Industriemädchen, einem anderen Song, unterstreichen sie das dann ja nochmal. Ja,
großartiger Song und wie du schon gesagt hast, den kannst du einfach so, ne, kann man, also wenn man sich so auch Aufnahmen anguckt, da tobt die Halle, ne? Das ist natürlich so, da kann jeder irgendwo auch mit 2,8 Promille noch mitgrölen. Und ganz großartig. Also deutscher Punk ohne diesen Song ist eigentlich undenkbar.
Ich habe wieder einen Joker von dir gezogen, lieber Marc. Ich reiche dir den Zettel rüber.
Die Zimmermänner, ja, ich mache es dann auch wieder ganz kurz, weil ich die schon bei unserer Hamburg-Folge erwähnt habe. Das sind halt der Timo Blunk, eben, der auch bei Palais Schaumburg dabei war, und Detlef Dietrichsen, Bruder von Dietrich Dietrichsen.
Ja, genau. Dietrich Dietrichsen, was haben sich die Eltern dabei bloß gedacht?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, Detlef Dietrichsen ist auch nicht so viel. Besser, also den bekannten Musikjournalisten.
Ja, als Detlef Dietrichsen dann den Nachnamen in Detlefsen geändert. Und hier kommen die Brüder Dietrich Dietrichsen und Detlef Detlefsen.
Also die haben mal angefangen als Ede und die Zimmermänner und haben Ska-Musik gespielt und haben dann halt in den frühen 80ern so ein paar Platten rausgehauen. Und aus dem Ska ist dann irgendwie so eine ganz komische Mischung entstanden, die man überhaupt gar nicht mehr zuordnen kann. Das ist so zwischen Easy Listening, Funk, Ska, ein bisschen Schlager auch, intellektuelle Texte, aber es geht immer irgendwie auch schön nach vorne. Sind in Hamburg nach wie vor eine Kultband, bringen Ende des Monats als Ska-Fighter mal wieder seit ihren Anfängen ein neues Ska-Album heraus. Also für mich eine ganz, ganz großartige Band. Ich habe mich aber tatsächlich für einen ihrer ersten Songs entschieden, nämlich So froh. Was auch tatsächlich noch unter Ede und die Zimmermänner erschienen ist. Und das ist halt noch so ein richtig schöner Two-Tone-inspirierter Ska-Kracher, den die Ärzte auch mal gecovert haben. Also einfach gute Laune pur.
Das ist wirklich ein cooles Ding.
Ich liebe das Teil und Zimmermänner sind einfach für mich persönlich total cooles.
Da kriegst du echt gute Laune bei dem Ding.
Ja,
bin ich ganz bei dir.
Der Titel ist Programm, ne?
Ja, der ist Programm, genau.
Okay, ich muss ja jetzt
Du bist ziehen. Dran.
Jo. Wir sind auch bei einem Klassiker, den wir aber auch schon besprochen haben in unserer Berlin-Folge. Die gibt es nämlich auch. Malaria, kaltes, klares Wasser. Ja, da muss man ja, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ein mega genialer Song. Vor allen Dingen halt auch wirklich
Evergreen, also, ne?
Die meisten kennen wahrscheinlich eher so das Ding, was sie mit den Chicks on Speed dann gemacht haben, so Anfang der Nullerjahre. Aber gerade so dieses Original finde ich einfach echt geil.
Das ist so reduziert, dieses kalte Wahnsinn. Klavierklimper, da kannst du dir richtig vorstellen, wenn du unter der Brause stehst und nur so ein kalter Strahl rauskommt, da bist du erstmal irgendwie geschockt.
Ja. Ich habe mal eine Live-Aufnahme davon angeguckt, das ist schon cool, wenn die Mädels so stehen, so in diesen schwarzen Klamotten,
also ich hab,
alle so mega gestylt.
Ich habe auch also dazu nochmal was von denen gefunden, bitte. Ein Zitat, nicht speziell zu diesem Song, aber über ihren Ansatz auch Musik zu machen. Wir wollten an die Zeit der deutschen Kultur der 20er und 30er Jahre anknüpfen, die von den Nazis dann kaputt gemacht wurde. Sind ja in den USA aufgetreten, haben wir ja erzählt, große Nummer, Studie 54. Und da haben sie deswegen Ärger gekriegt. Da war gerade Yom Kippur, also dieses hohe jüdische Fest. Das wussten wir aber nicht. Und wir kamen dann in unserem ganz normalen Outfit, schwarze Reitstiefel, schwarze Reithosen, schwarze Hemden und als Gruß Antisozialismus rote Nelken am Hemd. Das war ein wenig zu subtil für die Amis.
Ja, aber ich meine, wir hatten es auch schon bei unserer Berlin-Folge gesagt, also die haben natürlich so dieses diesen Stil der späten 20er, so der ausgehenden Weimarer Republik, würde ich sagen, so für sich adaptiert. Ja. Marlene Dietrich etc. pp. Und sowohl vom Outfit her als eben auch teilweise so ein bisschen von der Musik. Und das ist schon was ganz Spezielles. Naja, aber jedenfalls auch großartige Band. Normalerweise so ein bisschen sperrig für meinen Geschmack. Also das Kaltes, klares Wasser ist ja als 12-Inch erschienen.
Das ist auf einer Single erschienen. Die heißt Weißes Wasser, aber in so einem obskuren französischen Label.
Genau, noch vor der ersten Platte, noch vor der Emotion oder Emotion. Wo natürlich auch Sachen wie Money oder sowas drauf sind, die auch sehr, sehr cool sind, aber die, glaube ich, im Endeffekt auch noch ein bisschen sperriger sind als halt kaltes, klares Wasser, was dann so im Endeffekt vielleicht auch noch sogar einer der eingängigeren Songs von Malaria ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es noch weitere Staffeln von Babylon Berlin geben wird. Da wären die Mädels doch mal so
genau
passend, oder? Richtig. Da mal die quasi auf so eine Bühne zu versetzen und da irgendwas performen zu lassen. So, ich greife in den Lossack. Gucken, was wir jetzt haben. Tja, Marx, bleib dabei. Ich ziehe hier deine ganzen Joker.
Das Wirtschaftswunder. Oha, also das ist erstmal, was von denen gehört schon mal?
Ich kenne von denen nur den Kommissar und den finde ich geil.
Der Kommissar ist ja so der erste Hit von ihnen, wo sie halt von dieser bekannten Krimiserie
Der Kommissar
das Intro genommen haben und das so ein bisschen durch den Synthesizer gejagt haben. Interessanterweise, die kommen aus Limburg, aus dem beschaulichen Limburg an der Lahn. Das ist so ein bisschen Multikulti. Angelo Galizia ist der Sänger, zweite Generation, glaube ich, sogar erste Generation Gastarbeiter. Er spricht auch mit einem mega italienischen Akzent, was ihn aber nicht daran hindert, Deutsch und Englisch zu singen, was der ganzen Sache auch irgendwo nochmal so einen speziellen Stil irgendwie auch aufdrückt. Die sind damals in den frühen 80ern tatsächlich wirklich überall rumgezeigt worden. Also die waren bei sämtlichen Popsendungen, die es damals gab, oder so bei Sendungen, die Musik präsentiert haben und so ein bisschen intellektueller waren, so bei Bios Bahnhof oder sowas. Die sind Multi-Instrumentalisten. Teilweise wird hier mit dem Synthi rumgearbeitet. Die haben dann eine Klarinette dabei. Die haben diverse andere Blasinstrumente. Da vorne steht dann der Angelo und zappelt rum. Aber es ist irgendwo eine total grandios experimentelle und auch innovative Musik, was die da machen. Also es ist schwierig, sich da so ein Album von denen anzuhören. Ich habe mich jetzt mal für einen Song entschieden, der sogar noch ein bisschen, sagen wir mal, so als Song auch im Großen und Ganzen durchgehen könnte. Und zwar ist das der große Mafioso vom zweiten Album. Das heißt dann auch The Wirtschaftswunder. Und ja, also man muss es sich mal anhören. Es ist schwer konsumierbar teilweise, aber es macht irgendwo auch Spaß und es ist unheimlich kreativ, was die Jungs da so auf die Beine stellen. Besonders viel Spaß macht es halt dann auch, sich die auf YouTube mal anzugucken, weil es halt einfach mit dieser Performance auf der Bühne so Hand in Hand geht. Und waren damit zumindest mal für 2 Jahre irgendwie relativ erfolgreich. Natürlich da, wo man eben auch ein bisschen intellektueller sich mit Musik auseinandergesetzt hat. Also haben wir die auch mal.
Also die Wirtschaftswunder.
Genau. So. Okay, wir kommen jetzt zum Klassiker, da müssen wir gar nicht mehr viel drüber reden. Wir kommen zum ersten und zu dem großen Abwärtshit, nämlich Computerstart. Jetzt darfst du wieder erzählen von deinem Konzert, wo irgendwie...
Ach so, ja, wo ich abwärts, das ist ja jetzt auch schon wieder Jahre her, ach, wo ich abwärts in Frankfurt im Nachtleben gesehen habe, ne? So. Und vom ersten Song an irgendwelche Idioten Computerstart gefordert haben und er kam dann als letzter Song der letzten Zugabe. Ja, ja. Ja, einer der ganz, ganz großen Klassiker des deutschen Punks von Abwärts, der die, wie soll ich sagen, diese auch genau wie Maschinenland, den Song, den wir vorhin schon hatten, auch so diese Stimmung Anfang der 80er wunderbar auf besondere Art und Weise in den Text verpackt, nämlich so diese Angst vor Überwachung, vor Polizeistaat, ich meine vor dem Hintergrund der RAF, weil die Polizei immer mehr Befugnisse bekam, was die Überwachung und so weiter und Kontrollen anbelangte, was in diesem Song auf eine etwas subtile Art, sag ich's mal, aufgegriffen wird mit hier von wegen Brezhnev lauert in der Badeanstalt, aber es gab ja nicht nur die Angst vor der RAF, es gab ja auch die Angst vor den Russen, wir hatten einen Kalten Krieg. Und ne, Arafat kommt ja irgendwie drin vor mit seiner PLO und also alles, was irgendwie damals so ein bisschen aus westlicher Sicht nicht so ganz koscher war, wird dort in diesem Song verwurstet in irgendeiner Form.
Ja, aber auch mit einer Dynamik, die natürlich ganz großartig ist. Also ich glaube, wenn man sich über Musik aus den frühen 80ern in Deutschland unterhält, dann kommst du an diesem Song nicht vorbei. Also das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Gerade so in diesem Postpunk, Richtung Darkwave, New Wave, Industrial,
das ist schon. Ja. Frank Z von Abwärts sagt hier in dem Booklet zu Verschwende deine Jugend, dieses ETV-mäßige Planungskonzept, Rasterfahndungskomputersystem, das wäre kurz davor noch nicht möglich gewesen und diese Dinge empfand man als reale Bedrohung. So unter dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, der muss sich ja auch nicht fürchten.
Ja, sowas wie Rasterfahndung wurde damals eben eingeführt, um halt RAF und RAF-Sympathisanten eben ausfindig zu machen.
Ja. Du bist dran. Ich bin dran. Ah, guck mal hier, das ist sozusagen unser Last-Minute-Song, auf den wir uns beide geeinigt haben, nämlich Silvia mit Zuerst ich.
Ich bin jetzt nicht mehr allein, ob du willst oder nicht, zuerst ich und dann du.
Und jetzt werden wahrscheinlich einige denken, Silvia? Ja, Silvia heißt wirklich Silvia? Silvia Nemanic. Und hat ein Album rausgebracht 1982, das heißt auch Silvia, von dem dieser Song Zuerst ich ist. Und dies wurde produziert und eingespielt von Tommy Stumpf und Captain Nuss. Und da sind wir mal wieder beim KFC, dieser frühen, rüden Punkband aus Düsseldorf. Tommy Stumpf ja später auch mit auf solistischen Pfaden mit elektronischer Musik durchaus noch erfolgreich und berüchtigt geworden, wenn ich Massaker, an solche Sachen wie Massaker oder Lobotomie denke. Genau, und das ist aber eben so ein Minimal Electro New Wave Album, würde ich sagen, das auch eher nach England als nach Deutschland klingt. Und auch hier gibt's für mich so Parallelen zu dem, was ich vorhin zu Tango 2000 noch nichts gesagt habe. Auch da ist, dass dieser Song hat auch so eine Kälte. So, also die Musik hat schon so eine Kälte und dann ist es auch wieder die Art und Weise, wie sie singt. Man spürt förmlich, finde ich, durch diese ganze musikalische Untermalung und ihren Gesang, wie Silvia allein zu Hause hockt und auf ein Bild an ihrer Wand starrt. Das heißt nämlich, ich bin jetzt nicht mehr allein, du hängst bei mir an der Wand, ich bin jetzt nicht mehr allein, wenn du willst, schau mich an. Und wenn ich gar nicht mehr kann, das geht dich gar nichts an, zuerst ich und dann du. Das ist auch schon fast der ganze Text.
Also ich war total angetan von dieser Platte. Lars hatte die irgendwie ausgebuddelt und ich habe sie mir angehört und habe sie mir jetzt auch gebraucht, tatsächlich bestellt, weil es ist schwierig, da ranzukommen. Es gibt nur mal eine 2001er Pressung irgendwie, die bei den USA rauskam. Problem war so ein bisschen, die ist erschienen in Düsseldorf bei einem kleinen Label, das hieß Schallmauer. Das ist aber dann 82 auch bankrott gegangen. Dementsprechend gibt's wahrscheinlich von diesem ganzen Gedöns auch nur relativ wenig Exemplare. Parallel zu dem, was sie da gemacht hat, hat Tommy Stumpf tatsächlich seine Debütplatte Zu spät, ihr Scheißer, aufgenommen. Und das ist aber spannend, weil eben Tommy Stumpf da so diese Veränderung durchgemacht hat, so vom brutalen Kfz-Punk hin zu diesem Elektro-Punk-Ding. Eher so eine Cold Wave, man das bezeichnen mag. Ja. Es klingt total nach Sheffield, war so meine erste Assoziation, als ich das gehört habe. Also sprich so die frühen Human League, so in diese Richtung, die ja auch so einen ähnlichen Style eigentlich auch haben, so dieses mega unterkühlte. Ja. Und ich finde, da passt halt auch ihre Stimme total
gut dazu. Auf jeden Fall.
Und großartiges Album, weil es halt für damalige Verhältnisse auch echt schon
ist bemerkenswert der Zeit voraus gewesen.
Ja.
Sonst hätte es wahrscheinlich auch damals einen größeren Erfolg gehabt.
Großartiges Album, sollte man mal reinhören. Gibt es interessanterweise bei
Spotify gibt's das.
Bei Spotify, also kommt man ohne größere Probleme dran. Ist, glaube ich, nur ein bisschen schwierig, sich das jetzt irgendwie als Tonträger zu kaufen.
Wir haben ein strammes Programm heute, ne?
Aber ja.
Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt.
Ja, so viel sind es, glaube ich.
Aber nicht mehr. Ich wollte sagen, über die Hälfte müssten wir haben.
Wir kommen auch nochmal jetzt zu einer Band, Max Golds Foyer des Arts. Ich versuche mich kurz zu halten. Wir haben uns nicht für Wissenswertes über Erlangen entschieden. Das war ja der Song, mit dem sie halt dann in den W-Kontext
gekommen sind. Genau. Der war auch als Single relativ erfolgreich.
Ja.
Ich glaube, irgendwie Top 20 in Deutschland.
Aber Foyer des Arts sind ja was ganz anderes,
sondern
das ist ja eine Kunst.
Jetzt sag doch mal jetzt, welcher ist es denn jetzt?
Ich komme zu dem Song, den man sowas von toll mitkrölen kann, nämlich Hubschrauber-Einsatz.
Hubschrauber-Einsatz.
Da hilft nur noch Hubschrauber-Einsatz.
Hubschrauber-Einsatz. Es ist ja ähnlich wie das, was wir schon bei Abwärts oder sowas auch gesehen haben.
Genau.
Es ist so ein bisschen die Kritik an dem deutschen Spießbürger, der halt bei jeder kleinsten Problematik sich schon wieder eine Militärdiktatur irgendwie herbeisehnt.
Genau. Ja.
So Scheinasylanten, na dann brauchen wir doch direkt mal den Hubschrauber-Einsatz.
Ja, genau.
Und darum geht's halt so ein bisschen und das bringen die halt oder das treiben die auf die Spitze. Der Song ist ja, glaube ich, noch nicht mal 2 Minuten lang. Und es werden halt so Pillepalle-Themen irgendwie aufgeführt. Aber wir möchten, genau, und dann halt immer den, wir brauchen sofort den Hubschrauber.
Ja, wo ist die SS, wenn man sie braucht, ne? So.
Richtig.
Ja, also genauso hätte ich es auch interpretiert. Also ich hätte es nicht besser sagen können, der Vergleich mit Computerstaat ist genau das Thema, ist die allgemeine Angst vor und Hysterie vor Terror und Kriminalität. Aber auch sowas von genial aufs Korn genommen und auf die Spitze getrieben. Ich meine, wer Max Gold kennt und wer auch seine Bücher kennt oder seine Kolumnen gelesen hat, die er ja in verschiedensten Zeitungen veröffentlicht hat, der weiß natürlich, was er für einen feinen Humor hat und wie gut der parodieren kann. Nicht unterschlagen wollen wir natürlich auch Gerd Pasemann, den Musiker hinter Foyer des Arts. Wie gesagt, also den Hubschrauber-Einsatz.
Ja, tolles Ding. Ja,
kann man auch schön auf einer Party bei eskalieren, wenn man den spielt.
Ja, also so kurz er ist, aber Marc, das ist einfach mal so schön zwischendurch mal reingebracht, so auch wenn der musikalisch jetzt gar nicht mal so wahnsinnig toll ist, aber es ist schon irgendwo ein Ohrwurm.
Definitiv. Ja, wunderschön. Dann hinein in die Tüte und zum nächsten Zettel. Tada. Ah ja, jetzt sind wir beim Mehl. Zensur, Zensur. Rund um die Uhr.
Zensur, Zensur.
Wir sind bei einem weiteren, auch wenn wir uns wiederholen, Klassiker der deutschen
Punkkultur,
vielleicht sogar der erste,
der Initiationsklassiker. Also Mail wird ja immer so ein bisschen gleichgesetzt mit dem, was die Sex Pistols damals in England irgendwie ausgelöst haben. So war dass halt in einem etwas kleineren Umfang Mail im Prinzip so in dieser deutschen Punk-Szene, natürlich zuallererst in Düsseldorf, aber Menschen, die Mail damals gesehen haben, also diese Band halt da um
Jürgen Engler und Bernhard Malacca, später beide die Krupps gemacht.
Richtig, also und so ein Peter Hein oder sowas, der wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, Charlie's Girls oder Mittagspause zu gründen, hätte er nicht Mail gesehen. Also es war einfach diese erste Band, die genau das halt gemacht hat, was die Sex Pistols gemacht haben, nämlich zu zeigen, dass man auch ohne eine musikalische Ausbildung einfach auf die Bühne gehen kann und einfach was raushauen kann. Und das war, glaube ich, für viele Musiker oder für viele Menschen, für viele junge Leute damals einfach ganz, ganz wichtig, das zu sehen. Und da haben die sich halt ein Beispiel dran genommen. Von daher ist halt Mail so eine wichtige Band. Und da ist natürlich dann dieser Song eben Zensur und Zensur eben auch so der Gassenhauer irgendwo auch schlechthin. Ja. Also ähnlich halt wie, wir hatten es ja schon, Zurück zum Beton.
Und ja, so. Oder Innenstadtfront, das ist halt auch so in diese thematisch Richtung. Auch ähnlich. Ja, ist auch so eine Abrechnung mit dem Establishment, würde ich es interpretieren. Also ich mag nicht auf die Straße gehen, ich mag nicht die Zensierten sehen. Das ist es ja. Und mit Zensierten kann man sich an allen Fingern abzählen, wer damit gemeint ist. Vom gleichnamigen Album 1979 rausgekommen, auch irgendwie, wir hatten es ja schon mit diesen Veröffentlichungshistorien, eine kleine Independent-Pressung, wer weiß, wie viele sie damals gemacht haben. Gibt es auch wieder inzwischen, ja, wurde wieder aufgelegt, auch glaube ich mit irgendwelchen Bonustracks. Ich glaube, insgesamt 20 Songs oder so ist jetzt diese neue Edition. Wichtig, wichtig auch.
Auf jeden Fall. Ja, natürlich, die hatten wir jetzt noch nicht. Wuppertal und dann später Düsseldorf, nämlich die deutsch-amerikanische Freundschaft. Und wir haben uns auch hier für einen Song entschieden, der nicht der Mussolini heißt. vom Album Alles ist gut ist es, als wäre es das letzte Mal, weil das doch irgendwo, sagen wir mal, der etwas, also man kann das ja nicht sagen, dass Duff irgendwie filigrane Songs machen würde, aber es ist, finde ich, doch der etwas, ja, wie soll ich sagen, feingliedrigere Song.
Küss mich, mein Liebling, als wär's das letzte Mal, als wär's das letzte Mal.
Ich finde Duff textlich ja immer sehr reduziert. Also die Texte sind sehr gut, aber sie sind auch alle kurz und knapp. Das ist keine ewig lange Lyrik, das sind meistens so ein paar Zeilen oder Slogans,
die also
auf den Punkt. Ne? Und bei Als wär's das letzte Mal, Marc hat schon richtig gesagt, der ist so ein bisschen filigraner, der hat nicht so ganz den Dampfhammer in der Hand. Steht für mich auch deshalb beispielgebend für ihre kommerziellste Phase, so 81, 82 mit den Alben Alles ist gut und Liebe und Gold. Es geht ja in vielen Duff-Songs um die Liebe. Und hier ist es für mich aber dieses Endgültige auch so, also dieses Als wär's das letzte Mal, liebe mich, küss mich, als wär's das letzte Mal, also so diese... Was kommt danach? Das bleibt ja offen in dem Song. Das, finde ich, macht das Ding so spannend.
Ja, du sagst es gerade. Es ist irgendwie, es ist
so offen.
Spannend. Ne?
Also ja.
Es ist schwierig zu sagen. Also es ist so eine gewisse Melancholie liegt da auch irgendwie so drauf, was halt so ein Mussolini oder sowas halt nicht so hat. Also ich finde schon, das ist einer der drei stärksten Songs der Band. Ja, starkes Lied auf jeden Fall.
Ja. Über Duff haben wir auch schon ausführlich geredet, genau. Auch zum Beispiel in der Folge über die toten Postbankhelden, weil ja Gabi Delgado Lopez auch schon leider uns verlassen hat. So, dann gucken wir mal, wer hier drauf steht auf diesem Zettel. Ah, wir hatten den Namen schon mal erwähnt, als wir über Mail sprachen, wir sind bei den Krupps.
Ah ja, okay.
Und da gibt es natürlich in diesem Kontext nur einen Song, nämlich Wahre Arbeit, wahrer Lohn.
Schmerz ist wahre Arbeit, Schmerz und Tal, wahrer Lohn.
Ja, so Proto. Dass sich denen hier noch irgendeine Gewerkschaft nicht mal auf die Fahnen geschrieben hat, aber vielleicht gibt Jürgen Engler den ja nicht frei.
Ja, hast schon recht, warum denn nicht? Ja, es ist halt so prototypischer Electronic Body Music Sound zu einem Zeitpunkt, wo es EBM noch
gar nicht gab.
Wo die ja auch eher so aus so einer krautigen Richtung dann kamen mit ihrer Stahlwerk-Sinfonie. Und dann halt mit dem zweiten Album dann volle Kraft voraus. Das sagt der Name schon im Prinzip alles, so diese deutsch-amerikanische freundschaftsmäßigen Beats dann auch irgendwo für sich entdeckt haben. Und also schon ein cooles Ding,
ja.
Also auf jeden Fall. Und auch ein kleines bisschen vielleicht totgedudelt gibt's ja auch in 20 Remixes. Also selbst von den Krupps gibt's ja da. Ne? Die haben das ja alle 5 Jahre, glaube ich, nochmal neu rausgebracht. Und sowas ist der größte Hit von denen. Aber ein ganz wichtiger Song, 82, und dafür klingt er auch bemerkenswert frisch eigentlich.
Gut.
Gut. Nächster. Endspurt.
Na, das ist ein großartiges Ding. Die Fehlfarben haben wir noch gar nicht gehabt.
Und wir haben sie zweimal dabei. Wir haben sie
sogar zweimal.
Also im Endspurt kommen die Fehlfarben dann.
Ja, aber auch über die haben wir jetzt schon eigentlich genug Worte verloren. Aber Monarchie und Alltag ist vielleicht das wichtigste Album aus dieser Zeit. So,
es war das erste Album, was ja dann auch von einem Major-Label veröffentlicht wurde. Ich glaube, wir können es so stehen lassen. Es ist schon...
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wir lassen es mal so stehen.
Aber du hast den Song noch nicht
gehört. Ja, wir nehmen, es ist der erste, den wir haben, das ist Apokalypse. Also von Mittagspause kam das Ding noch als Ernstfall raus.
Ja.
Da wäre es bei mir jetzt zum Beispiel in der Liste gewesen, aber nach reiflicher Überlegung muss ich dir recht geben, weil ich finde, dass die Fehlfarben mit diesen, die haben ja so einen Sequenzer da noch irgendwie rein. Das macht das Ding nochmal richtig irgendwie geil irgendwo so. Also finde den dann im Endeffekt doch eben besser als Ernstfall von Mittagspause.
Klingt dadurch nämlich auch eher wie so ein früher Electronic
Body Music. Geht auch eher so in diese Abwärtsrichtung, ne? So die frühen Abwärts. So ein bisschen so dieses Industrial-mäßige, was die haben. Und da ist aber auch der Titelprogramm, also schon auch echt finsteres Teil. Wir hatten uns ja auch in der Düsseldorf-Folge drüber unterhalten. Dass man es geht voran, die Essenz von Monarchie und Alltag überhaupt nicht begreift, weil der Song ein Ausreißer ist und eher Apokalypse dann typisch ist für das Album.
Ja, also wie gesagt, allein schon dieser Text. Also so eine Zeile dafür, dass sie dafür den Peter Hein noch irgendwie keinen Literaturnobelpreis verliehen haben, ist echt ein Frevel. Und oder ich fürchte nicht um mein Leben, ich hab nur Angst vor dem Schmerz. Das ist, also ich meine, wie besser kann man so eine Zukunftsangst in Hinblick
auf jeden
vor der damaligen Zeit, Anfang der 80er, da am Anfang werden ja diese ganzen Waffensysteme aufgezählt auch, wie besser kann man das auf den Punkt bringen und formulieren? Also es war schon...
Ja, da ist Peter Hein schon ganz großer. Man
Ernstfall, Normalzustand seit langer Zeit.
Ja, ja. Ne? Dieses Angstgefühl, was man da so konstant eigentlich in den frühen 80ern hatte, wird hier auf den Punkt gebracht.
Ja.
Geiles Ding. Und Sound ist auch geil.
Sound ist auch geil. Jetzt ich, ne?
Ja. Siehst du jetzt das nächste Fehlfarben-Ding?
Das kann sein. Das wäre natürlich ein... lustiger Zufall, tatsächlich.
Okay.
Und der zweite Fehlfarben-Song.
Aber dann passt es doch.
Paul ist tot.
Ja.
Ja.
Habe ich jetzt wieder mir ein paar Kritiken zu durchgelesen und.
Der ist ja, glaube ich, auch irgendwie tot analysiert inzwischen, der Song. Ich habe auch einiges dazu gefunden im
sollten
Netz.
Sollten wir vielleicht dann auch kurz fassen, aber es heißt häufig so, es würde kein anderer Song das Lebensgefühl der jungen Leute in dieser Zeit besser treffen als Paul ist tot.
Also ich kann dazu eine ähnliche Geschichte erzählen, wie ich sie für den Hansaplatz erzählt habe, weil Paul ist tot, kannte ich ja dann wie das ganze Monarchie und Alltag-Album auch schon zu Ende der DDR-Zeiten, also damals als in meiner aufkommenden Punk- und New Wave-Phase. Und der hat mich damals schon komplett irgendwie auch in seinen Bann gezogen. Zum einen wegen des Sounds. Ich finde dieses Gitarrenspiel, was sich anhört wie so ein mechanisches Uhrwerk oder so, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das Saxophon, was dann auch mit reinkommt, auch im Hintergrund, diese Sintis, die sich anhören, als würde da so ein kalter Wind irgendwie durch die Landschaft wehen. Das finde ich schon so klasse. Und dann der Text, es geht schon los. Ich sehe mich um und ich schaue mich um und sehe nur Ruinen. Das hat natürlich damals in meiner Ostvergangenheit, du musstest ja nur in Stralsund, in meiner Heimatstadt, durch die Altstadt gehen. Da hast du dich umgesehen und nur Ruinen erblickt. Auch diese ganzen anderen, ich traue mich nicht laut zu denken. Also die hat auch so ganz für mich als Ossi damals ganz andere Dinge hat er in mir irgendwie ausgelöst. Und dann natürlich dieser Refrain. Was ich haben will, das krieg ich nicht. Was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Ich will nicht, was ich sehe, ich will, was ich erträume. Das ist das, was du jetzt gesagt hast, was diese Stimmung der Jugend, glaube ich, damals so perfekt in Ost und in West, überall auf der Welt wahrscheinlich so genial auf den Punkt bringt. Da sind wir wieder bei der Genialität eines Peter Heinz als Texteschreiber. Was ich damals nicht verstanden habe, war diese Textzeile, wir flippern zusammen. Vieles hat man ja auch akustisch nicht so gut verstanden. Damals auch, wenn du so eine Aufnahme gekriegt hast, die dann schon ein paar Mal überspielt wurde und mehr gerauscht als alles andere hat. Aber wir kannten im Osten keine Flipperautomaten, jedenfalls ich nicht.
Okay.
Und deswegen habe ich dieses wir flippern zusammen, habe ich immer als flippen Kurzform von Ausflippen immer interpretiert.
Jetzt weißt du mehr.
Jetzt weiß ich mehr.
Ja. Und übrigens, das, wo du die Synthies erwähnst, die spielt ja der Pyrolator Kurt Dahlke, ne? Also das war sein einziger Beitrag zu dem Monarchie und Alltag Album
von. Aber ein guter.
Von den Fehlfarben. Und ja, es ist, finde ich, auch wieder so ein Song, wir haben es jetzt schon häufiger erwähnt, der aber auch so in so eine Bleak Wave, Cold Wave Richtung eigentlich schon ganz eindeutig so rüber zeigt.
Ja, also wer da keine Gänsehaut kriegt, ja, der ist irgendwie völlig abgestumpft.
Schon cool, geiler Song.
Ab in den Beutel.
Ja, ich glaube, manchmal noch zwei Stück oder so.
Ja, ich glaube, ich weiß auch jetzt, ich krieg eine Ahnung, wer noch fehlt.
Ja, das habe ich mir gedacht. Das Lied musste ich gerade denken. Auch diese Band haben wir schon ein paar Mal erwähnt, vor allen Dingen in unserer Hamburg, in unserer Gothic-Folge. Da könnten wir jetzt beide reinkommen. Nee, wir sind bei X-mal Deutschland. Ah, vom richtig. Ersten Album Fetisch, also die Band von Anja Hube.
Von 83, vom Debütalbum, ne?
Richtig, genau, ja. Qual. Er ist ja auch so ein prototypischer Darkwave-Kracher, ja, der aber auch nach vorne geht. Wie Sau.
Ja, treibender hypnotischer Rhythmus, finde ich. Ihre markante Stimme, also die von Sängerin Anja Hube. Und auch da ist es wieder der Text. Dieser Text hat so ein Spannungsfeld aus diesem dieser Gegenüberstellung, dieser Gegensätzlichkeiten. Also deine Qual ist meine Lust, meine Liebe ist dein Tod, mein Tag ist deine Dämmerung, meine Wiege ist dein Grab. Erst wenn du stirbst, bin ich lebendig. Mehr ist es ja nicht. Das wiederholt sich dann so ein bisschen. Das ist so ein Schema, das gibt es bei ganz vielen Songs so in der Szene. Also das kenne ich auch von anderen Bands, von anderen Songs. Aber ich finde, das hat irgendwie was. Und das passt natürlich so als früher Darkwave Gothic Klassiker,
ja,
so der es dann ja geworden ist.
Mit dieser geilen so Stimme, die ja im Prinzip immer so auf einem Ton das irgendwie so raushaut, so schneidend und schrill. Und die Musik dazu, also schon echt großartiges Lied. Also auch die Platte ist natürlich klasse, Fetisch. Also
auf jeden Fall.
Aber wir haben die auch schon gewürdigt, die Band.
In der Hamburg-Folge haben wir sie besprochen.
Die ersten waren toll, danach kommt ein Kackalbum und dann ist Schluss mit lustig. Aber die ersten drei lohnen sich.
So, jetzt kommt, hier ist doch noch einer mehr. Siehst du, den hätte ich jetzt fast vergessen. Okay. Wir sind beim Plan. Der Plan und der Gummitwist.
Schenk mir einen Computerhilfe. Für die ganze Familie.
Düsseldorf wieder mal.
Ja, genau. Auf den Talken habe ich ja irgendwie ziemlich beharrlich bestanden.
Das macht ja nichts. Also ich hatte die irgendwo. Ich
kann auch gleich sagen, warum. Aber mal du erstmal.
Nee, das ist ja von Moritz und Frank Fenstermacher.
Stimmt, der auch bei den Fehlfarben. Ja,
bei den Fehlfarben
seine, dann irgendwann dabei war.
Seine Instrumente im Spiel hatte. Girl war am Anfang noch dabei von DAF. Und die machen halt einfach experimentelles elektronisches Schlagergedöns, muss man ja ganz ehrlich sagen, so zwischen Kinderlied und komplett Gaga, ja, und wurden dann natürlich mit so Sachen, wie hieß das Ding nochmal mit der Ampel?
Da vorne steht eine Ampel,
sind die natürlich dann auch so in diesen NDW-Kontext halt reingeschlupft, weil wenn man da hört, dann kann man natürlich auch da vorne steht eine Ampel toll finden. Mhm. Aber es ist was ganz anderes, sondern das ist ja wirklich experimenteller, freakiger, parodistischer Mist irgendwo auf einem hohen Niveau.
Ja. Ja, und beim Gummitwist, also mir war dieser Song deswegen so wichtig, weil auch da der Text für mich so genial und ironisch ist über diesen aufkommenden Computerhype in Verbindung mit auch dem, wir hatten es jetzt schon mehrmals mit dem Kalten Krieg, der zu der Zeit herrschte. Und der ist heute noch up to date. Wenn du den oft in die Jetztzeit transportierst, ist der noch absolut aktuell, ne? Also vor allem im Hintergrund. 1986 ist der erste Personalcomputer von Apple auf den Markt gekommen und 81 dann der erste von IBM.
76.
Ja, habe ich 86 gesagt? Ja. 76, so. Und was damals diese PCs sind, sind heute Smartphones und KI, ne? Mhm. So, und die Frage, wer kontrolliert eigentlich wen? Und das ist ja das, worum es unter anderem in diesem Song geht. Kann ich morgen nicht mehr leben ohne Personalcomputer? Kann ich meine Blumen nicht mehr ohne den Computer gießen? So ist ja, geht ja der Text. Und dann kommt es ja immer, wollen die Russen uns vernichten oder sind die Amis schuld? Und am Schluss gibt es dann ja auch noch den schönen Satz, ich bin der Hacker im System, ich schleiche mich in die NATO ein, ich könnte auch ein Russe sein. Und genau das ist doch heute dasselbe. Also du hast diese Computertechnik auf dem Smartphone für jedermann verfügbar, diese Informationstechnologie. Aber diese ganzen Probleme, die sich mit sich ziehen, also diese Möglichkeiten, übers Internet, über einen Computer dich zu hacken, dir Schaden zuzufügen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, wenn wir jetzt beim Krieg sind, bei der NATO, bei den Amis, bei den Russen, ne, irgendwie dich auszuspionieren und dieses ganze Zeug. Und das haben die damals schon mit so einem feinen, ironischen Text, der im NDW-Kontext funktionierte, super auf den Punkt gebracht. Mit einer Melodie, die fast wie ein Kinderlied ist, wo du mitsingen kannst, mittanzen kannst. Also ich bin total begeistert
von dieser Nummer. Auch. Also das ist ja so ein bisschen fast schon Post-NDW. Ja. Das war so das Ende. Aber sie gehörten ja auch nicht wirklich dazu. Es ist einer der wenigen Songs von Der Plan, die halt auch wirklich schwer, glaube ich, im Club funktionieren.
Die eingängig sind.
Es ja schon so ein bisschen so ein Proto-High-Energy-Beat da irgendwo drunter hat, so ein bisschen Disco-mäßig.
Ja.
Und sie treffen wirklich, wie du eben auch schon gesagt hast, so den Puls der Zeit, weil das war genau so die Zeit, wo sich Jungs in meinem Alter, damals war ich dann 12, 13, ihren ersten PC gekauft haben. Also damals war es der Commodore 64.
Den gab es auch noch, ja.
Das war das Thema irgendwo so schlechthin. Alle Jungs wollten irgendwie so ein Ding haben. Mhm. Ich natürlich auch. Und klar, also wirklich so auch total wieder mal auf den Punkt gebracht, so diese Denke und auch so das, was in dieser Zeit damals passiert ist. Also von daher funktioniert das Ding ja sowieso auf beiden Ebenen, ne, als Popsong, wie eben auch mal wieder so als Statement zum Zeitgeist.
Ja, ja, ja.
So, letzter.
Vorletzter.
Vorletzter, immer noch zwei. Das gibt's ja gar nicht. Das wird ja die XXL-Folge.
Na, wen hast du?
Ja, endlich Geisterfahrer aus Hamburg, die Band halt um Michael Ruff, Matthias Schuster und anfangs eben auch Holger Hiller. Auch die hatten wir schon bei unserer Hamburg-Folge und ich meine auch
bei der Folge Düsteres aus Deutschland oder so hieß die. Mhm.
Deshalb mag ich mich hier auch relativ kurz fassen. Ist auch von der zweiten Platte der Band. Die erste war Schatten voraus. Und das ist halt jetzt Himmel auf Erden, glaube ich, der einzige.
Von Feste, jetzt hast du gesagt, kommt vom zweiten Album, hast du das erste gesprochen, jetzt musst du noch sagen, wie das zweite Album heißt. Feste
vielen Sinne, vielleicht das bekannteste.
Von 81.
Von 81 und da ist auch so der einzige große Hit drauf, den die Band hatte, und das hat Himmel auf Erden. Der geht halt auch nach vorne, der ist nicht so düster, frickelig wie die anderen Sachen, sondern das ist schon so ein Teil, was man wahrscheinlich damals auch in den Clubs prima spielen könnte und was auch heute, glaube ich, noch gut funktioniert. Weil es nach vorne geht halt.
Ja, also der zugänglichste
und
damit auch bekannteste Song der Band, würde ich mal behaupten. Wir haben ja damals immer Pimmel auf Erden gesungen, wenn ich das hier jetzt mal verraten darf. Nur den Text kapiere ich nicht. Weiche Lippen kneifen mich zärtlich, Wellen branden durch erschöpftes Fleisch.
Ja, weißt du, das klingt, ich glaube, die haben so ein bisschen bei Georg Trakl und sowas abgeguckt. Das klingt so nach deutschem expressionistischen Lyrik. Weiß nicht, ob das irgendwie einen tieferen Sinn hat, aber es klingt gut.
Ich kann damit auch leben, dass ich das nicht verstehe. Da komm ich. Dafür glaube ich jetzt zu wissen, welches Los da noch drin ist. Das müsste jetzt wirklich das letzte sein.
Es sind
immer noch zwei.
Ich habe völlig den Überblick.
Das kann doch nicht hinhauen. Wenn du angefangen hast. Ach nee, es ist eine ungerade Zahl.
Ja, das ist
das richtig. Heißt, du hast angefangen.
Ich habe jetzt noch gefunden.
So, wen habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt meinen zweiten Joker.
Ah, sehr gut.
Nämlich Ideal.
Ja.
Und bevor ich jetzt auf den Song komme, muss ich mal kurz hier in meinen Aufzeichnungen schauen. Weil zu Ideal muss ich noch was sagen. Unser Hörer Marc Mischke hat uns letztens geschrieben, was ich nie verstehen werde, dass ihr Ideal nicht so toll findet. Eine der geilsten Bands, finde ich. Aber sonst cooler Podcast übrigens. Ich weiß auch warum. Marc hat irgendwie an zwei Stellen mal erwähnt, dass er Ideal scheiße findet. Und vor allem warum. Er hat es auch gut begründet, weil Inga oder Annette Humpe, ich werde es nie lernen,
Annette
schon mit ihren 30 Jahren viel zu alt war, als sie Ideal gemacht hat,
mir fehlt da halt einfach so ein bisschen die Rotzigkeit und in meinen Augen ist es, da wird eine Musik gemacht, die dem Zeitgeist entspricht, aber die nicht aus dem Herzen kommt und die gleichzeitig eben ja auf die Plattenverkäufe schielt. Ich will nicht sagen, dass das irgendwo die schlechte Musik ist, also das nicht, aber es ist eben auch nicht so das, was wir halt ansonsten in dieser Zeit so haben, wo wirklich junge Bands sich selbst erstmal so kennenlernen und erleben und einfach mega kreativ sind.
Ja, ich werde jetzt mal eine Lanze für Ideal brechen, machen wir es mal so. Und ganz speziell für die Song Erschießen, nämlich um den geht's. Ich finde schon die ersten beiden Alben, Ideal und Der Ernst des Lebens, für mich haben die schon überwiegend gute Songs. Mir gefällt nicht alles, aber die meisten Songs schon. Und das, da rede ich jetzt gar nicht über die großen Hits, wie Eiszeit oder Berlin oder Blaue Augen. Die sind eh totgenudelt, um mal wieder dieses schöne Wort zu nennen. Ich finde Erschießen des Ernstes Lebens von 81 geil, weil dieser Song für mich eben auch so wunderbar das Gefühl von Langeweile ausdrückt, dass man sich eben lieber erschießen lassen will, als sich zu langweilen. Der ganze Song, der Rhythmus ist gut, irgendwie der Rhythmus ist geil, der ist tanzbar. Und für uns damals, jetzt komme ich wieder auf meine Ostvergangenheit zurück, war natürlich diese Zeile, komm, wir lassen uns erschießen an der Mauer, Hand in Hand, natürlich schon irgendwie so, wo wir gedacht haben, wow. Das bedeutete aber auch, dass ich damals, als ich Disco gemacht habe, dass ich den nicht spielen konnte, den Song. Hm. Weil dann wäre die Veranstaltung zu Ende gewesen und ich hätte das letzte Mal Disco gemacht. Aber wie gesagt, deswegen nach wie vor einer meiner oder der Lieblingssong von Ideal für mich.
So. Das letzte, was wir haben, ist Lachleute und Nettmenschen von Siff.
Ah, guck
einer. Der zweite Song von Siff. Interessant, dass wir von denen auch zwei dabei haben, aber ich finde den wirklich ziemlich genial.
Ich auch. Lachleute und Nettmenschen um mich herum,
essen, trinken und küchen. Weil der auch so eine gewisse Funkiness mitbringt. Und der wurde auch von diversen anderen Bands aus dem Umfeld gecovert. Die fast schönste Version finde ich, auch eine Band, die ich fast mit reingenommen hätte, Peter Heinz und noch andere Musiker sind dabei, Family Five,
ja.
Die ja so eher ein bisschen so auch in diese soulige Richtung gehen. Und die machen da auch ein super Cover
die von. Die hat Peter Heinz ins Leben gerufen, nachdem er bei den Vielfarben ausgestiegen war.
Ja. Und ja, wir sind ja bei Siff eigentlich und da finde ich, Lachleute und Nettmenschen ist irgendwie ein cooles Ding, weil es ist nicht so total punky, sondern es hat eben so einen gewissen Groove und das gefällt mir bei dem Teil gut. Ich finde es eigentlich fast den geileren Song als Zurück zum Beton.
Ja, der ist zugänglicher, eingänglicher. Ne?
Ist ja nicht so ein Mitgröl-Ding, nicht so, ja. Nicht so ein Headbanger.
Da der Text, und da ist es bei mir auch wieder der Text.
Ja, also der so dieses, ist natürlich schon auch.
Und auch dazu, ein letztes Mal, es ist ja auch der letzte Song hier aus unserer Liste, ein Zitat aus der CD, aus dem CD-Booklet zu Verschwende deine Jugend, da hat Harry Rack nämlich über den Song gesagt, ich fand es absurd, dass in dieser Umgebung überall schöne junge Menschen von den Werbeplakaten herunter lächelten, also das war der Auslöser, die Werbung, und dass zu allem Überfluss auch in der Realität immer mehr davon herumliefen, mit so einem Karrieregrinsen, dieses immer nett sein, die Welt überhaupt nicht in Frage zu stellen, also wahrscheinlich auch eine Anspielung auf die aufkommende
Yuppie-Mentalität
in den 80ern,
ja.
Ne?
Die ja dann wirklich ganz groß wurde, dann eben schon so ab 82, 83 ging das ja dann schon so los. Ne? So angepasst sein und alles ist gut und wir lächeln alle Probleme weg, Hauptsache die eigene Karriere stimmt. Ja,
neuer Look, Studio Line.
Ja, richtig.
Mann, das war aber ein ganz schöner Ritt hier durch 25.
Ja, ich habe ich auch ganz
geile, schön. Geile Punk- und Post-Punk-Songs.
Auch ganz schön trockenen Hals.
Zumal das Bier dafür zu klein war. Aber wir haben es geschafft
und zwei genommen.
Hoffen mal, dass es euch nicht langweilig geworden ist in dieser Zeit.
Ja gut, wir haben ja viel Abwechslung drin
gehabt.
Ne? So war ja jetzt nicht...
von daher, glaube ich...
Intellektuelles Gefahr.
Halten wir uns jetzt noch mal beim Schlusswort kurz. Ne? Also, oder? Hast du noch was zu sagen, Marc?
Nee, ich habe eigentlich
jetzt... Hast du noch was zu sagen?
Nee, mir fällt jetzt auch so ad hoc nichts ein. Waren jetzt wirklich 25 Songs... Das kann ich unterschreiben. Also macht euch da eine geile Playlist.
Der Lars ich mach mal eine geile Playlist bei Spotify. Die wird dann irgendwo in der Podcast-Beschreibung verlinkt sein. Und darüber hinaus wisst ihr ja, wie ihr uns erreichen könnt über die gängigen Kanäle. Das sagen wir jedes Mal am Ende. Ihr dürft uns bewerten, so ihr das noch nicht gemacht habt, auf irgendwelchen Podcast-Plattformen, wo das geht. Wir wissen ja nicht, wo ihr euch uns hört. Wahrscheinlich auf Spotify schon die meisten. Oder Apple, da geht das ja auch bei Apple Podcasts. Und dann sagen wir jetzt mal ganz einfach, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch vielleicht den einen oder anderen Song nahegebracht zu haben, den ihr vielleicht noch gar nicht kanntet oder noch nicht so richtig. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge und sagen bis dahin einfach, habt eine schöne Zeit, viel Spaß, hört gute Musik und dann
richtig
sind Prost wir Punk. Wieder zusammen.
In diesem Sinne.
Prost Punk.